Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch haben.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich habe sehr viel gute Laune aus einem sehr vollen Wochenende mitgebracht. Aber das ist nicht das Thema heute, denn ich möchte nicht mehr anfangen, mit dem Quatsch anzufangen, über den ich sonst immer rede. Deswegen frage ich einfach Kuba, wie geht's dir? Geht's dir gut? Du strahlst auch so ein bisschen.
Ja, tatsächlich. Ne? Mir geht's gut soweit, würde ich sagen. Ist ja auch einiges passiert am Wochenende. Ich meine, Wunder geschehen immer wieder. Donner ist erschienen.
Das wäre nämlich der Punkt. Es kommt heute noch in der Sendung, da können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen spoilern. Ich möchte mich kurz outen als der noch nicht eine Sekunde davon gehört hat. Ich habe auch mir die ganzen Sessions nicht angehört und sowas. Also ich habe da Finger von gelassen. Deswegen bin ich ziemlich jungfräulich und freue mich da auch ein kleines bisschen drauf, mir irgendwann die Ruhe zu nehmen.
Du bist nicht alleine.
Sehr gut. Und damit Spoiler. Gleich der Übergang. Kuba, die Stimme haben wir schon gehört. Wenn ihr das Cover gelesen habt, wisst ihr eh schon, wer da ist. Aber dein Job wie immer, vorstellen, wen du dann eingeladen hast heute.
Eingeladen haben wir heute den jungen Weil. Und Neroman ist zu Gast bei uns. Ehemals noch bekannt als Negroman. Jetzt unter neuem Gewand, unter neuem Namen. Es bleibt spannend.
Darüber müssen wir auch nochmal reden. Aber erstmal schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt. Denn hier, Stammtisch, braucht jeder ein Getränk in der Hand und dann wird ganz viel Phrasen gedrescht, hoffentlich. Also,
ich gebe mein Bestes, schön hier zu sein.
Das freut mich sehr. Wir haben ja so zwei verschiedene Varianten von dem, wie wir so eine Sendung anfangen. Wir haben immer eine Leitfrage, die Redaktion ausformuliert, und wir haben immer Themen, die Gäste mitbringen sollen. Ich glaube, heute passt es ganz gut, wenn die Gäste mal anfangen mit dem, was sie auf dem Plan haben. Wollt ihr mal schnick, schnack, schnuck machen, wer zuerst ankommt? Worüber wollt ihr reden?
Gern Anton.
Du hast ja schon ein bisschen so eine Steilvorlage gegeben, ne? Ich glaube, das hast du dir nicht Kanye gesucht. Also vielleicht fangen wir damit einfach an.
Ja, dann.
Ja, stimmt, ja. Mein Thema ist Donda. Auf jeden Fall, das ist endlich passiert. Wir haben lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Endlich ist eins erschienen. Vor allen Dingen, aber soll es mir so ein bisschen um das Rollout gehen, um das, was davor so passiert ist, diese crazy Performance, die der abgezogen hat. Spannendes Ding.
Es ist, also, dann setze ich gleich eine Frage hin. Hey, hat es euch gecatcht? So, was da jetzt passiert ist in den letzten Wochen?
Also mich auf jeden Fall. Ich fand diese Arena, die er da gemietet hat, dieser Mythos, der darum geschehen ist, schon mad spannend auf jeden Fall. Auch die Listening Sessions, gerade die zweite, ist schon große Kunst gewesen, fand ich.
Hast du dir die alle reingezogen?
Nee, die dritte nicht. Die dritte habe ich auch noch gar nicht gesehen von letztem Freitag. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich habe irgendwie, konnte es nicht anschauen, aber die anderen beiden schon. Die waren schon crazy.
Und dachtest du jemals, dass das Album auch wirklich an dem Tag erscheint?
Nee. Nee, tatsächlich nicht. Also ich hab gute Homies, die alles darauf gewettet haben, vor allen Dingen beim zweiten Mal, dass es jetzt endlich passiert, aber ich war so, nee, und das ist auch gerade alles geiler, als das Album jemals sein kann, deswegen das Album ist mir ziemlich egal.
Und dann anders gefragt, bist du keine Stan?
Schon auf jeden, ja.
Und wie doll hat es dich abgefuckt im Zuge der letzten Wochen, dass es die ganze Zeit nicht erschienen ist, aber es parallel dazu irgendwelche Events gab, wo er teilweise bis zu 7 Millionen Dollar Umsatz an Mensch gemacht hat?
wie du richtig hier bombardierst und ausquetscht. So. Und was sagst du dazu? Was sagst du? Ja, los, komm, was
Statement,
sagst du dazu?
Statement.
Wie gesagt, äußer dich. Ich fand diesen Rollout, diese Performances, die dahin geführt haben zu dem Album, mindestens genauso spannend wie das Album jetzt selbst. So, es ist schon einfach, wie ich finde, so als Performance-Kunst zu sehen, und da sind schon sehr, sehr viel dope Sachen passiert. Können wir später gerne genauer drüber sprechen. So. Und dass er da Kohle wieder gemacht hat, keine Ahnung, der hat auch crazy viel Geld bestimmt ausgegeben für diese Arena, um da diesen Mythos eben zu schaffen. Ja, ist schon okay, dass der Bub auch ein bisschen Geld macht mit dem Quatsch.
Aber ich find's total geil, dass in deiner Formulierung, so ein bisschen der Frage, die du ja mitgebracht hast, ist der größte Performance-Künstler aller Zeiten, ich dann so ein bisschen bewusster darüber nachgedacht habe, ja, okay, vielleicht muss ich das doch nochmal von einem anderen Blickwinkel betrachten, weil ich selber gerade so aus dem dann doch klassischen Musikblickwinkel gekommen bin und irgendwann so mit dem, okay, es ist irgendwie mehr Spielerei drumherum als die Musik selber, so ein Schutz, weil zwischen mich und Kanye West aufgebaut habe, weil ich einfach keine Lust mehr darauf hatte. So, weil ich gedacht habe, ey, das ist alles ein bisschen viel. Und wenn ich dann die Musik gehört habe, hat mich nicht ganz so viel bei den letzten vielleicht zwei Releases so abgeholt. Aber der Punkt, der macht es spannend, weil das ist schon immer mehr. Und damit, ich habe schon fast Angst davor, ob ich in 3 oder 4 Jahren darüber nachdenke, dass er damit schon wieder etwas verändert hat in der Musik.
Das Ding ist, ich dachte tatsächlich zwischendurch, dass das Album nie erscheint und er das einfach Woche für Woche einfach live spielen will. Ich dachte, dass das quasi, dass er wahrscheinlich wieder ein neues Produkt auf die Reihe bringt und quasi nochmal das Album neu aufmischt. Ist leider nicht passiert, aber...
Wäre auch zu aufwendig geworden. Wahrscheinlich wäre
nur Stress. Und er könnte es nur in Amerika spielen, aber wahrscheinlich wäre der Markt da trotzdem groß genug.
Ja, ich weiß nicht. Aber was sagst du, weil ist das für dich auch... So Performance-Kunst vom ganz anderen Planeten. Siehst du da auch, so wie ich, Dinge, die sich, also ich sehe das ja noch nicht, aber es war so der erste Gedanke, dass da irgendwas Weitsichtiges drinsteckt?
Ah, schwierig. Also ihr könnt mich gerne auch Anton nennen, ne?
Alles klar. Vorname, wir sind jetzt im Freundeskreis, ne?
Aber genau, am Stammtisch, da spricht man sich mit du an, würde ich mal machen.
Ja, sehr gut. Ich bin der Nico übrigens. Prost.
Das freut mich sehr. Nee, ich versuche, wie kann ich diese Antwort jetzt formulieren, ohne als Hater abgestempelt zu werden von den Stans?
Jetzt schon nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich. Nee, ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Mega-Kanye-Fan und mich hat irgendwie einfach immer mehr abgefuckt, was dann so um die Musik drumherum passiert ist. Diese Trump-Nummer, dann jetzt auch bei dem Album. Also ich kriege das natürlich dann schon mit, aber jetzt auch, ich weiß nicht, was sind die jetzt final drauf, aber zumindest da bei diesen Listening Sessions war ja auch Marilyn Manson dabei, der einfach irgendwie ja zumindest Vergewaltigungsvorwürfe bekommt, dann DaBaby mit Homophobie und so, wo ich so denke, oh fuck, Alter, ich will mir das, also warum soll ich dem dann noch so Aufmerksamkeit schenken, weil also der Typ kann sich auch wirklich, wirklich überlegen, mit wem er Mucke macht und mit wem vielleicht nicht. Und das fuckt mich dann im Vorhinein immer schon so ein bisschen ab, dass ich denke, ah, soll ich das jetzt wirklich, wirklich mir auch noch reinknallen? Ja.
Das sind sehr gute Punkte. Und auch die Nahtstellen, an denen man auf jeden Fall auch anfangen kann, sich mit ihm zu, vielleicht auch sogar fast zu brechen, weil das habe ich in dem Moment gehabt, wo ich diese ganze Politik-Situation rund um Kanye West für mich so, dann ernst nehmen musste, weil er das offensichtlich ernst meint.
Ja, ich finde das auch total spannend, weil ich das ein spannendes Thema generell finde, wo man für sich diese Grenze zieht oder diese Trennlinie. Und es fällt natürlich immer leichter, jemanden in Anführungszeichen zu canceln, ist nicht das richtige Wort, aber sozusagen sich zu sagen, damit beschäftige ich nicht mehr, ist für mich raus, wenn man das eh nicht so krass fühlt. Und aber sobald es ja, in einem Umfeld passiert oder mit Künstlern, die man selber liebt, dann wird es schwierig und spannend und dann gibt es auch keine Allgemeinlösung mehr. Deswegen fände ich eh auch spannend, wie ja, man als Kanye-Fan dann dazu steht, ob man das voneinander trennt oder nicht, ist ja immer dann die Frage.
Ja, da sind wir bei Michael Jackson auch wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, bei allem, also dass er, ich glaube, hoffentlich an irgendeiner Stelle auch schon diagnostiziert wahnsinnig ist dann ja klar. Genau in diesem Wahnsinn stecken dann, also wahrscheinlich für mich, ich bin ja auch kein Künstler in dem Sinne, dann war auch die fehlende Ebene zu verstehen, was ihn so genial macht und dass das so Kollateralschäden sind, die du angesprochen hast. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, das werde ich, glaube ich, nie ganz eins werden damit. Und wenn ich habe es noch nicht gehört, habe ich ja gesagt. Ich höre es mir anhören. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals in Neumann dein Gefühl reinkommen kann, den so zu feiern wieder.
Ich habe mal eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet für später.
Perfekt.
Gibst du Mitgliedskarten in deinem Fanclub?
Also man muss das über E-Mail machen. Es gibt auch so Workshops wöchentlich, kann man auch teilnehmen, aber.
Nee, was Spaß, aber ja, Kuba, du bist dran.
Mich hätte nur interessiert, was Neromans liebstes Kanye West Album ist.
Oh, ich glaube tatsächlich Life of Pablo, aber ich fand tatsächlich auch Jesus is Lord crazy, crazy gut, aus anderen Gründen.
War das Gospel-Ding?
Ja. Tatsächlich für mich fast jedes Kanye-Album wahnsinnig. Also fast jedes Kanye-Album hat einfach Rap anders geprägt, so auf Jahre. Aber ja, mein Lieblings ist wahrscheinlich Life of Pablo und Jesus ist so wahrscheinlich so mein most critically acclaimed one, bei dem ich so am meisten denke, wow, okay, es ist wahnsinnig, was er da gemacht hat und sau viel Shit, der im Untergrund war, so in Mainstream gezogen, gleichzeitig auch für Jahre hinweg so den Mainstream definiert, damit was für ein Sound, Bild da, also wie man da rangeht, so, ja.
Ja, das ist krass, weil so, also ich war auch nie so krass in Kanye drin, ich kann das tatsächlich gar nicht mal so krass, also nachvollziehen sowieso nicht, aber es ist so, ich habe einfach die Mucke gehört und dachte mir, ja, ist gut oder ja, ist weniger gut.
Ich hab aber so einen Effekt zum Beispiel, ich habe gerade mal nachgeguckt, 808 sind Heartbreak, das ist 2008 gekommen in so einer deutschlandseitigen Rezession und generell offensichtlich so ein kleines bisschen Sackgasse, in der sich Rap auch ein bisschen international, finde ich so damals befunden hat. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie zu krass gespalten die Leute an dem Ding waren. Und ich aber irgendwie ein Gefühl hatte von, es ist überhaupt nicht meine Mucke, das ist viel zu
Pinkerman.
Ja, von vielen von Dingen, die ich nicht mit Musik für mich war oder nicht, die Sounds, die ich nicht mit mir vereinbaren konnte, mit dem, wo mein klassisches Rap-Filmgefühl hin wollte. Und ich war
total. Meinst du jetzt 808s oder Autotune?
Wahrscheinlich beides ein bisschen. Ja, aber irgendwie 808s ja auch irgendwie nicht. Autotune wahrscheinlich mehr, aber in der Art, wie es genutzt wurde, halt trotzdem ja auch anders. Und genau damit ja auch Maßstab setzen für das, was danach war. Und aber irgendwie war es noch mehr. Es war auch dann die Art und Weise der Feature-Zusammenstellung. Es hatte alles irgendwie so, war so komisch und irgendwie aber auch so krass. Und an dem bin ich hängen geblieben.
Ich hatte witzigerweise auch als Thema für diese Sendung kurz überlegt, so zu machen, ob Playboi Carti's Whole Lotta Red jetzt so genau denselben Impact hat, wie haben wird, wie 808s und Heartbreaks es hatte. Weil ich finde, für mich persönlich 808s und Heartbreaks ist nicht ein Album, das ich jetzt so krass viel jemals gehört habe, weil es ja einfach auch nicht so meins gewesen, als es rauskam. Aber ich habe damals auch schon gespürt, so wow, das ist crazy, das wird sau viel verändern. Und hat's auch, weil die 10er Jahre sollten dann sehr, sehr so klingen halt. Und ja, ich hatte jetzt mit dem neuen Cardi-Album so ein bisschen ein ähnliches Gefühl. Und tatsächlich auf Donda sind so viele Flows, so viele Vibes, einfach so Cardi. Teilweise hat Kanye einfach Playboi Cardis Flows wirklich gebeitet. Ja, spannendes Ding.
Ja, ist krass. Das ist auf jeden Fall heftig. Ich bin mal gespannt, was am Ende da übrig bleiben wird, weil würdet ihr zustimmen, dass er schon vorher so ein bisschen auf dem Weg in die Freak-Ecke war? Also, dass die Mehrheit der Menschen sich darauf einigen konnte, okay, vielleicht kann man ihn, sollte man ihn nicht so ernst nehmen mehr in dem, was er macht?
Der ist ja, glaube ich, die ganze Zeit, sofern er irgendwas öffentlichkeitswirksam macht. Also das Gefühl habe ich direkt die ganze Zeit, wenn er irgendwas macht.
Was sagt ihr? Komm.
Ja, ich kann es gar nicht so genau sagen. Für mich hat das wirklich damit angefangen, als das dann so wirklich strange wurde politisch, weil davor fand ich, da habe ich das alles unter kreativen Genie abgespeichert. Also ich habe 808s und Heartbreaks auch voll gefeiert und so Love Lockdown und so, das kann ich halt heute noch hören und finde, der könnte auch heute noch rauskommen und wäre krass. Also.
Ich nehme Kanye bis heute ernst.
dann ist aber meine wichtigste letzte Frage, würdest du ihn noch wählen?
Ich?
Ja.
Boah, weiß nicht, wenn ich in den Staaten Bürger wäre, so, das ist so sehr, sehr hypothetisch, weiß ich tatsächlich nicht. Am Ende nicht, aber eher so aus strategischen Gründen, weil man halt weiß, dass es Quatsch ist und das eh nicht passiert. Also ja, eher nicht. Aber wir können gerne darüber, über dieses Ding später sprechen und seine Kandidatur und
Kandidatur.
Genau. Ja, ich würde es auch noch mal ein kleines bisschen aufbrechen hier, weil wir haben eine News der Woche, die Kuba mitgebracht hat. Die können wir eigentlich jetzt direkt noch mit reinstreuen. Ja. Denn du hast da noch einen Mitstreiter gehabt jetzt am Wochenende, der quasi auch sich hart über ein paar Dinge aufgeregt hat.
Ja, und zwar weiß nicht, wie es bei euch war, aber gestern tagsüber, nachdem das Album gedroppt ist, war meine ganze Social Media Timeline voll mit Donda, egal wo ich auch war, überall war Donda, Donda-Tweets, Donda-Album, jeder hatte schon eine Meinung dazu. Und Jalil hat sich dazu auch geäußert, und zwar ein wenig kritischer. Und zwar würde ich einmal die Tweets einmal kurz vorlesen. Und zwar meint er, Donda ist seit einer Stunde draußen, geht eine Stunde und 44 Minuten, aber jeder kann natürlich jetzt schon eine Analyse und Review machen. Lernt mal endlich komplette Projekte zu hören, bevor ihr eure krassen Meinungen in die Welt raussendet. Danach setzt er noch hinterher. Den hat er, soweit ich weiß, tatsächlich mittlerweile wieder gelöscht, aber das macht das ganze Thema nochmal spannender. Und zwar hat er noch geschrieben, die Wertschätzung der Konsumenten für Musik und für komplette Projekte ist mittlerweile so ein Schmutz geworden. Dann wundert ihr euch, warum die meisten noch lieblose Scheiße auf Beats machen und halbherzige Alben raushauen, weil der Zuhörer nicht mehr zuhört.
Man muss ihm ja so gut, also dann jetzt für das darüber reden, er hat es wieder gelöscht. Damit hat er dann auch diese Aussage so ein kleines bisschen revidiert, aber der Zorn steckt ja auch trotzdem.
Welche denn? Hat er beide gelöscht?
Nee, die zweite.
Die zweite, okay. Zu emotional wahrscheinlich.
Ja, genau. Fühlt ihr das?
Ja und nein. Also ich fühle sogar die gelöschte mehr, da könnte ich sogar mehr drüber reden, aber ja, natürlich ist das so, aber ich meine, bei einem Medium wie Twitter, da geht natürlich alles mega schnell. Mir ist das ähnlich gegangen gestern, meine Twitter war voll davon. Ich habe das Gefühl, es ist halt, ja, jeder versucht so, okay, was wäre jetzt der beste Take? Weil wenn ich Hashtag Donda mache oder so, dann wird es auf jeden Fall abgehen. Und das ist, geht ja schon irgendwie voll weit weg von der Mucke, von dem Projekt, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es in diesem Medium dann eben so diese schnelle Verwertung gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass so Musikfans und Kanye-Fans sich natürlich die Zeit nehmen, das einmal komplett durchzuhören. Andererseits, ich habe es aufgemacht und war auch so, boah, 27 Songs, Stunde 44. Und dann ist es ja irgendwie auch so, dass dieselben Songs nochmal kommen mit einem anderen Feature oder so, ne? Mhm. Und da dachte ich auch so, ey, gerade weil ich Alben liebe und gerne Alben durchhöre, also was Jalil da als zweites gesagt hat und so mir dabei was hören will, so ich das schön finde, wenn ich merke, der Künstler, die Künstlerin hat sich was dabei gedacht bei dem Album, bei der Dramaturgie, welcher Song auf welchen Song kommt. Und das Gefühl habe ich aber eben nicht, wenn ein Album 27 Songs hat, eine Stunde 44 geht und dieselben Songs hinten nochmal mit Feature kommen. Außer es ist ein Doppelalbum von Haftbefehl und da sind dann die Features nochmal anders. Das war natürlich geil damals, aber das führt jetzt zu weit weg vielleicht.
Ja, definitiv.
Ja, ich weiß nicht, ich denke mal, also ich habe kein Twitter, insofern habe ich das nicht so mitbekommen, so Meinungen dazu direkt. Aber ich würde schon sagen, keine Ahnung, ja, das Internet, es geht halt extrem um Cloud und extrem um Likes und werden. Und dann ist natürlich einfach cool, schnell da eine Meinung zu haben und einfach schnell ein bisschen Cloud zu generieren, so mit so einem Hot Topic. Da würde ich aber trotzdem auch so mit Anton gehen und sagen, ich glaube, die meisten Menschen pumpen das, also oder viele Menschen, die darauf Bock haben, hören es trotzdem halbwegs ordentlich. So, wie man dann aber nach außen performt, seine Rezeption, das ist dann nochmal was anderes und halt einfach sehr Social Media geprägt quasi, kommt halt sehr auf diese Medien an. Gleichzeitig denke ich aber schon auch, dass sich so Rezeption von Musik verändert hat und also, keine Ahnung, ich habe das auch noch nicht durchgehört, das Album. Ich habe auch dann gesehen, das hat 27 Tracks, dachte so, okay, das kommt, keine Ahnung, so komplett manisch einfach. Und ich habe die ersten 11 Songs gehört, so am Stück, auf Chill, dann war auf jeden Fall meine Aufmerksamkeitsspanne fürs Erste erschöpft und dann habe ich was anderes gemacht und gechillt, gleich höre ich es weiter, so. Finde ich auch nicht illegitim tatsächlich. Also ich finde es auch nicht illegitim, seine Meinung rauszuplären, wenn man nur 10, 11 Tracks davon gehört hat.
Ja, voll.
Na, ich finde es natürlich auch ganz krass. Bei mir war der erste Impuls, als ich das Album bei Spotify gesehen habe, so 27 Songs, 1,50 so. Und ich hatte erstmal nicht mal so richtig Lust, das Album zu hören, weil es mir einfach viel zu lang ist. Und da habe ich mich direkt dabei ertappt gefühlt, wie krass ich mich schon an so Streaming-Zeitalter-Alben gewöhnt habe, so dass die 30, 35 Minuten gehen, so, und dann habe ich, das waren auch auf dem Album, glaube ich, auch so zwei Songs, die sind 8 Minuten und 11 Minuten lang. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wann hört dieser Song auf, so, in der Zeit ich drei Songs hören können, obwohl ich eigentlich bis vor ein paar Jahren noch extremer Albumhörer bin, aber dann kommt so ein langes Ding und ich bin direkt schon Ja, ich fühle mich ein bisschen auf Schlips getreten. Also ich finde es tatsächlich relativ scheiße. Also ich finde es scheiße, dass die Entwicklung, also dass es bei mir mittlerweile schon so ist und dass es mich ein langes Album abschreckt, als dass es mich irgendwie angeilt.
Das ist witzig. Ich habe jetzt tatsächlich auch bei Whole Lotta Red, also Playboi Carti's Album, was auch so 20, 25, 27 Tracks hat, da habe ich wieder so ein bisschen gelernt einfach, dass das halt länger hält für mich dann einfach, dass ich auf jeden Fall erstmal auch so vom Kopf gestoßen bin und so denke, okay, ich werde es jetzt nicht durchhören so, aber dann merkt man halt 3, 4, 5 Monate später, wow, okay, die letzten 6 Tracks, die ich bisher noch nicht so krass auf dem Schirm hatte, sind eigentlich voll mein Game so und es atmet ein bisschen länger. Bei Cardi ist es natürlich auch so, dass die Songs kürzer sind und schon so streamingmäßig kurz. Und bei Kanye habe ich mich echt auch ein bisschen aufgeregt, dass so 27 Songs in jeder Song ist einfach so ein Prog-Rock-Epos. Okay, Digga, das, ja.
Wir haben noch gar nicht über das Cover gesprochen.
All black, everything, get in that, wow.
Geht immer ein Klassiker, ne?
Und jeder hat Merch zu Hause.
Ja. Ich habe da einen lustigen Tweet zugesehen. Ich weiß gar nicht, wer das getweetet hatte, aber es war so, Kanye hat das Cover von Dead Adam geklaut. Die haben das 2018 auch schon genommen. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch vor 2018 jemanden, der schon mal einfach nur ein ganz Black Album hatte.
Ja, so oder so, es ist ja der entscheidende Faktor für mich bei dieser ganzen Aktion. Also A, ich gebe dem aus Respekt sehr viel Raum und warte darauf, dass ich die Ruhe habe, um es zu hören, um dann mir eine Meinung darüber zu bilden. B, hat aber natürlich das geschafft, was sich jeder Künstler und dann auch / jeder Politiker wünschen kann, dass er dafür sorgt, dass alle an seinen Lippen hängen und gucken wollen, was er macht. Und in der Vergangenheit und vielleicht jetzt auch hier wieder die Hoffnung haben, dass er entweder selber Maßstäbe setzt für das, was da kommt, oder zumindest mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Das alle sind auch hervorragende Grundlagen, wenn man Politiker werden möchte. Und das wiederum wäre dann ja ein Fakt, der so ein bisschen auf dein Thema, Anton, so greifen würde. Weil das sind ja dann theoretisch weitläufig gedacht auch Dinge, mit denen er sich dann auch beschäftigen müsste, nur aus einem anderen Blickwinkel. Worüber wolltest du reden?
Ja, mein Thema war so ein bisschen, oder ich bin so zwischen zwei Themen hin und her gesprungen. Ich weiß nicht, ob wir beide besprechen wollen oder ob wir auf eins natürlich gehen wollen. Müsst ihr mal sagen. Ich hatte so ein bisschen, oder das politische Thema, auf das du jetzt gerade anspielst, war so ein bisschen, wo steht Hip-Hop politisch gerade in so Situationen wie jetzt, was mit Afghanistan passiert oder allgemein der Rechtsruck passiert ja weltweit. Die Bundestagswahl steht an und sowas und ich merke so, okay, na, bestimmten Bubble findet so eine Wokeness statt und eine, weiß ich nicht, es wurden ja viele Spendenaufrufe geteilt, aber gerade von so RapperInnen habe ich das total wenig wieder gesehen und es ist so wie gefühlt jede Bundestagswahl, dass man so hofft, bitte der Rapper, die Rapperin, die ich auch feiere, bitte sagen die einfach irgendwie was und ich verstehe auch, dass es wack ist oder sich wack anfühlt sozusagen, hey Leute, geht wählen und im Idealfall wählt was irgendwie sozial gerecht und nicht rassistisch ist so. Aber ja, ich stelle das bei mir fest, das wäre auch spannend zu hören, wie es bei euch ist, aber ich stelle es bei mir fest, dass ich echt so gefrustet bin, dass es so leise bleibt bei solchen Themen und dann eben genau sowas wie, oh, Don, da ist am Start, bestimmt dann halt so die Timelines. Warum geht nicht beides?
Hm, find ich sehr interessant. Ich werfe den mal in die Runde hier, aber ich sag da gleich was dazu.
Ja, woran könnte es liegen? Ich stelle mir die Frage tatsächlich schon seit Jahren und merke auch, dass ich im Laufe der Jahre auch immer ein bisschen gefrusteter geworden bin und irgendwann, früher hatte ich voll oft den Ansatzpunkt irgendwie, dass Rapper zwingend Vorbilder sind und dass ich mir irgendwie von denen auch wünsche, dass sie für bestimmte Themen Partei ergreifen. Ja. Mittlerweile sehe ich das tatsächlich ein bisschen schwieriger, beziehungsweise sagen wir so, also die Zeiten machen es eigentlich noch nötiger, aber mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wer bin ich, dass ich Künstlern aufzwänge, sich zu Sachen zu äußern. Gerade auch bei Sachen, wo man eigentlich von ausgehen müsste, dass das gedeckt ist, weil Hip-Hop grundlegend selbe Werte teilt eigentlich. Aber
ja, genau, das meine ich. Aber genau das meine ich. Ich meine, und niemand redet ja davon, das den aufzuzwingen oder so, sondern ich denke, wenn man aus einer Hip-Hop-Kultur kommt oder so, da muss es doch, ist es doch eigentlich in Fleisch und Blut, dass man ja gegen die soziale Ungerechtigkeit ist, gegen die Umstände politisch, ne? Und ja, dann irgendwie verstehe ich nicht, warum man dann so schweigt.
Aber deshalb heißt das ja noch lange nicht, dass man sich irgendwie anschließen kann an irgendwelche explizit politischen Angelegenheiten. Also gerade wenn man grundsätzlich von Strukturen ausgeschlossen ist und auch einen grundsätzlichen Weg außerhalb dieser Strukturen gefunden hat, um trotzdem Money zu machen und Ruhm zu erlangen, also trotzdem in eine Machtposition zu gelangen, ja, wüsste ich nicht, warum man sich dann umdreht und sich anschließt an eine Struktur, die einen auch von linker Seite, auch von woker Seite ausschließt auf eine Weise. Das gilt eher für wirklich minoritäre Rapperinnen, so, wo ja, ich das absolut verstehe. Ich fände es richtig awkward, wenn Hafti oder Hannibal oder Abdi so mir erzählen würden, wähl mal links. So. ich finde es auch klamaukig, wenn KIZ so bei der Partei Wahlkampf machen. Das ist auch nicht, wie ich finde, dann so zielführend, aber auch so, also okay, ich hate das gar nicht. Aber ich finde, also für mich, ich habe da gar keine Wut oder ein weirdes Gefühl, wenn von dieser Seite nicht sich angeschlossen wird an diese Strukturen, an diese offiziellen. Ich kann das schon nachvollziehen, ja, Weise.
Es ist ja interessant, dass du Hannibal und Hafti und Chelo und so nennst, weil die waren ja auch welche, die sich echt dann doch auch immer mehr oder weniger geäußert haben. Das fand ich dann echt auch ganz cool. Aber vielleicht ist das auch boomermäßig, das cool zu finden. Ich weiß es nicht.
Inwiefern haben die sich geäußert? Ich habe das nie so
mitbekommen. Also zwischen den Zeilen haben die auf jeden Fall schon auch gesagt, dass sie zumindest mal links gewählt haben.
So, ja, okay. Ja, das ist auch was ich auch noch so sagen wollte, dass so voll viel, also Rapperinnen machen halt Rap und Kunst-Shit und dass das ja meistens mindestens implizit politisch ist, mindestens zwischen den Zeilen halt diese zum Beispiel Wut und Abfuck über das Ausgeschlossensein von Machtpositionen und so. Und ich glaube, dass das schon nicht so wenig bewirkt, auch bei den Menschen, die das hören. Ja, genau, zwischen den Zeilen ist das ja am Start, aber so ein explizites Auffordern zum Wählen von einer bestimmten Partei ist ja schon nochmal, also fänd ich verrückt bei Haftbefehl zum Beispiel.
Ja, oder und wenn es weggeht von so Wählen, also ich meine, man kann ja auch einfach das ganze System anzweifeln und sagen, hey, ist keine Ahnung, aber sowas wie Spenden oder so, ist das dann, warum macht man das nicht? Was meint ihr, warum haben die da keinen Bock drauf? Also ich gehe davon aus, dass sehr viele Leute auch dann privat spenden, aber man könnte ja, wenn es einem so ein Bedürfnis ist, auch sagen, ey Leute, guck mal hier und so.
Ich glaube, um da mal kurz mit reinzukommen, das ist gar nicht so pauschal zu beantworten an keiner dieser Stellen, was ja auch irgendwie logisch ist, ne? Weil alles vielschichtig ist. Mhm. Und das geht schon, glaube ich, damit los, dass vielleicht ein gewisses Grundverständnis, was Kuba schon gesagt hat, über Kultur an sich und Teil von etwas sein, erstmal auf der einen Person quasi auch erstmal reicht, um klar zu machen, wo man steht. Die andere Person benutzt aber vielleicht die gleichen Instrumente und hat einen ganz anderen Standpunkt. Und haben wir jetzt in Diskussionen auch. So, was ist jetzt eigentlich Hip-Hop und wer steht denn für Hip-Hop? Und wer ist dann nicht mehr Hip-Hop an irgendwelchen Grenzen? Das macht es schon schwierig. Und dazu kommt ja, dass wir uns, glaube ich, in einer Zeit befinden, die im letzten Jahre, auch dank dem Ex-Präsidenten in den USA, habe ich das Gefühl, so schlimm polarisiert geworden ist, öffentlich, dass es nur noch darum geht, stehst du auf meiner Seite oder stehst du auf der anderen Seite? Stehst du auf meiner Seite oder stehst du auf der anderen Seite? Und diese Frage alleine muss dann oder soll immer öffentlich beantwortet werden. Und dann wiederum steht dem entgegen, dass man, glaube ich, auch, und da sind wir auch ein bisschen vielleicht bei Spenden und bei allen Dingen, glaube ich, wenn man eine Person, das gibt es auch, Beispiele in der Rap-Welt auch, die für etwas stehen und die in der Vergangenheit durch bestimmte Aktionen auch schon klar gemacht haben, wo sie stehen, dann vielleicht auch gar nicht den Bedarf darin sehen, jetzt wieder einmal mehr das zu betonen. Verstehe mich nicht falsch, das muss man komplett differenziert betrachten, weil auch wieder der Moment, um den es dann geht, ja auch wieder eine andere Gewichtung hat. Also ein alljährliches Hinweisen darauf, dass man vielleicht zum Jahresende das übrige Geld nochmal bitte einer Organisation spenden soll, damit was Gutes passiert, ist was anderes als eine Krisensituation, in der man vielleicht darauf aufmerksam macht. Und dann ist dann der dritte entscheidende Punkt ist, glaube ich, dann der, wie viel das in deiner eigenen Lebensrealität stattfindet und wie du dich damit beschäftigst. Und wenn du das nicht machst und wenn du das nicht mitbekommst, dann passiert da auch nichts. So. Und das muss nicht mal böswillig sein, aber es passiert halt einfach nichts. Weil auf der anderen Seite, die Person, die ja diese sendet, ich möchte gerne unbedingt diese Botschaft haben, weiß ja nicht, womit sich die andere Person beschäftigt hat. Wenn der Rapper gerade einen privaten anderen Stress hat und seit einer Woche keine Nachrichten gelesen hat, dann weiß er nichts von der, gut, er wird wahrscheinlich was von der Flutkatastrophe mitbekommen haben von Afghanistan, aber vielleicht selbst das in nur in so Maßen oder so. Und wo ist die Gewichtigkeit von wem, was ist wichtig? Ist es wichtig für Peter zu spenden oder für Afghanistan? Ja, ja. So.
Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Also ohne, dass das jetzt so relativistisch klingen soll, aber man muss es schon ein bisschen in die Relation packen, wenn man damit anfängt, jetzt zum Beispiel eben für Afghanistan, dann muss man schon auch straight up fragen, was ist mit Jemen, was ist mit Haiti, was ist mit tausend anderen abgefuckten Orten, Problemen gerade so, die es gibt. Und dann bist du halt sehr, sehr schnell ein Account, der nur diesen Scheiß teilt. Und dann verliert man am Ende Following oder geht auf jeden Fall halt in eine andere Richtung mit seinem Following, wo man vielleicht gar nicht richtig hin will. Dann wird man vielleicht auch so als performativer Activist gesehen, der nur Cloud chased mit seinen Infographic-Posts. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Das ist schon schwierig.
Obwohl es ja sehr schwer ist, damit Cloud zu chasen. Aber ja, ja.
Voll. Und trotzdem möchte ich am Ende ganz klar betonen, Anton, sehe ich das im Kern ja aber auch. Das ist an bestimmten Punkten. Also ich glaube, bei ein paar Leuten braucht man sich, da lese ich zwar auch immer, dass sie sich die Posts wünschen und so, aber da ist das manchmal in meinen Augen gar nicht nötig, weil man eigentlich weiß, wo die Person steht. Du erwartest ja von KZ auch nicht, dass sie sich ja zu etwas äußern, nur weil sie es präsenter in der Vergangenheit gemacht haben. So.
Ja, ja, voll. Also ich denke, das ist auch überhaupt nicht zielführend, sozusagen, ihr müsst euch äußern, weil dann irgendwie wieder die Rapper für irgendwas stehen sollen, was die Bildung oder Erziehung versäumt hat. Ne? Aber eher so die Frage so, ist das euch nicht ein Bedürfnis, darüber auch zu sprechen? Also gerade wenn ihr so Pain und Struggle und so in die Kunst packt oder in eure Öffentlichkeitspersona.
Oh, Ich will diese Steilvorlage aufnehmen, Kuba, wenn das für dich okay ist, weil wir damit direkt zur Leitfrage der Woche kommen können, weil nämlich, glaube ich, die auch ganz maßgeblich damit zusammenhängt. Ja. Übernehme mal kurz. Denn wir wollten heute eine Leitfrage mit euch darüber sprechen, wie steht es eigentlich um das Männerbild im Deutschrap? Und als die Redaktion mir diese Frage gestellt hat, mein erster Impuls war dabei, auch wieder: Wie willst du denn das pauschal beantworten? Das kannst du gar nicht pauschal beantworten, weil, da kann ich nachher ein bisschen an ein paar Punkten auch noch von meiner Seite zu kommen, aber weil es halt einfach unterschiedlichste Ecken gibt, in denen Rapper in XYZ steht und die Musik und die Kunst macht und sich ausdrückt, so wie er es tut. Und das gilt dann ja auch für das, was du da gerade sagst. Dass Chelo Abdi sich dann dafür stark machen an einer bestimmten Stelle, ist halt auch total gut. Aber sie werden sich halt vielleicht nicht zur Bundestagswahl in einer bestimmten Form aussehen, außer geh wählen. Die sind ein schlechtes Beispiel, die machen das so. Aber wahrscheinlich wirst du deshalb vielleicht von den Capital Bras der Welt vielleicht eher mal einen Spendenaufruf kriegen als ein geh wählen Posting. So.
Ja. Was ich mich halt im Zuge dessen auch öfter mal gefragt habe, ob Rapper sich damit irgendwas kaputt machen, sei es irgendwie aus markttechnischer Sicht, wenn sie sich zu irgendetwas äußern, weil das habe ich mich schon voll oft gefragt, weil das war voll oft für mich irgendwie die einzige Begründung, warum einige Rapper sich nicht äußern. Oder vielleicht ist es zu, oder, ja, ich weiß nicht.
Also ich denke mal, bei so Sachen wie Deutschrap Me Too jetzt zum Beispiel, können sich Rapper auf jeden Fall einiges kaputt machen.
Stimme ich dir zu.
Stellung bezieht oder ja. Also kommt aufs Thema an, würde ich mal sagen. Aber bei jetzt sowas wollte ich auch gerade noch sagen, gerade dieses Spendenaufruf-Ding in Afghanistan, da fühle ich voll, was du meinst, Anton. Da geht es ja auch weniger darum, ob jetzt jemand wie KIZ oder so, ob man da ganz klar weiß, wessen Geisteskind die sind, so, sondern da geht es ja darum, dass sie ihre Reichweite benutzen, um aufmerksam zu machen auf irgendeinen Missstand, der vielleicht gerade crazy akut ist, so wo man jetzt schnell halt was machen muss und kann. Das fühle ich. Ich weiß, also ich kann es auch nicht so recht beantworten. Ich selbst habe auch nicht zum Beispiel diesen Spendenaufruf geteilt auf meinem offiziellen Account. I don't know why. It's weird. Es ist nicht so easy.
Ja, ich finde es, also was ich daran spannend finde, ist halt wirklich eben auch diese, dass du halt deine, dass du eingeschränkt wirst, ne? Sobald du Slides und sowas postest, geht einfach deine Sichtbarkeit der Stories geht einfach auch runter. Und klar, wenn das eins der wenigen Tools ist, wo du als Indie-Artist irgendwie deine Leute ansprechen kannst, fängst du an, dir das doppelt zu überlegen. Und das finde ich halt einfach schon gefährlich, weil du ja dann eigentlich den Impuls killst, so ey, wenn ich es einfach easy teilen könnte und ein paar Leute überzeuge, cool. Aber wenn es auf einmal dann Auswirkungen hat auf meine Kunst oder Sichtbarkeit, shit. Das, aber da sind wir natürlich dann wieder bei einer Kritik für Großkonzerne und so. Das,
ja, aber das, das ja,
führt krass, zu weit wahrscheinlich.
Dabei krasser Punkt, dass du den auch noch mit reinbringst, weil es natürlich je nach Fallhöhe ja immer auch um die Reichweite geht. So.
Ja, klar.
Und wenn ich besagter namhafter reichweitenstarker Künstler bin mit, keine Ahnung, lass es dann 300.000 Followern sein, der Angst hat, dass wenn ich jetzt mich auf vor Tor A positioniere, dass die Leute, die vor Tor B und vor Tor C stehen, mich ab jetzt hassen und ich deshalb 60% weniger Tickets verkaufe. Das eine und B, der ganz logische Reichweitenfaktor, auf dem ich, auf dem Kanal, auf dem ich quasi hingezwungen wurde, wo ich mich gar nicht gegen wehren konnte, weil ich, das muss jetzt ja bei Instagram sein, sonst funktioniert es ja nicht. Das macht auch nochmal einen Faktor mehr aus. Und dazu kommt dann aber, um, ich will die Überleitung nicht verlieren, Kuba, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen mit Futter unterlegen, auch so ein kleines bisschen die persönlichen, die verschiedenen Lebensrealitäten. Und die, finde ich, sind ganz wichtig bei der Leitfrage, ja, heute, dass man die mit beachtet.
Ich glaube, was du ja gefragt hattest, ne, bezüglich Männerbildern, dass man das nicht pauschal sagen kann, verändert sich das Männerbild oder nicht. Oder was ich denke, was halt gut ist, ist, dass es vielfältiger wird und man sich dann umso mehr seine Künstler, KünstlerInnen suchen kann, die einem ein anderes Männerbild präsentieren.
100%.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall diverser, als es ja noch vor 10 Jahren war oder so. Und das ist auf jeden Fall eine Chance und, glaube ich, führt auch dazu, dass dann nach und nach das eben dann auch den Mainstream Künstler, die Mainstream-Künstlerin betrifft und aufbricht im Idealfall.
Ja, stimmt. Das ist also eine sehr krasse Entwicklung, die ich sehe. Na, Kuba, hast du noch ein paar Fakten, die wir mit reinstreuen können?
Ja, safe. Also auf jeden Fall. Also wie steht's ums Männer, um da ein wenig reinzugehen? Frank Ocean war 2012, glaube ich, der erste Rapper, der sich offen homosexuell geoutet hat. Und der Def Jam Gründer Russell Simmons hat dieses Coming Out auch als Today is a big day for Hip-Hop markiert. Was ja auch noch gar nicht so lange her ist. Und wir haben auch in Deutschland Künstler wie Wavy Boy oder Los Paulino, die auch generell ja weg vom stereotypischen Männerbild gehen. Also tatsächlich habe ich letztens eine Mail von also zu Wavy Boy bekommen, der betitelt seine Musik tatsächlich als Gender Punk. Hatte ich davor auch so noch nicht gehört. Und was mich interessieren würde bei dem Ganzen, so irgendwie beschäftigt ihr euch damit mit dem Thema irgendwie Männlichkeit, wie ihr das in eurer Musik rüberbringen wollt? Beziehungsweise, oder, okay, also weil du machst ja noch nicht seit so langer Zeit öffentliche Musik, aber Nero, du bist ja schon länger am Start, oder hat sich das auch im Laufe der Jahre irgendwie, war das ein Prozess, dass du dich mehr damit beschäftigt hast?
Ich jetzt?
Mhm.
Ja, extrem. Also, keine Ahnung, ich bin schon immer nicht der männlichste Dude, ich bin super skinny und ja, auch nicht, ja, tatsächlich auch nicht so der krasseste Hetero-Type-Dude. Und kein Plan, ich habe schon recht oft in meinen Texten einfach extrem, also kein Plan, Angelegenheiten gerappt, die eigentlich eher aus Frauenperspektive kommen würden oder einfach so, kein Plan, mich als Wifi-Material bezeichnet. Solche so kleine Gimmicks quasi, die eigentlich so halt, ja, so ein bisschen Gendergrenzen verwischen. Ja, da habe ich recht viele Lines auf jeden Fall. Mein letztes Album heißt Kack, ist also so Kackout-mäßig, wo ich mindestens implizit extrem viel darauf eingehe, sodass ein Track drauf, der heißt Sub, in dem es halt so darum geht, dass ich sage, dass ich sexuell ein Sub bin und halt so das Gegenteil von dem fickenden penetrierende Mann bin, wenn es dann ins Bett geht, wo übrigens, wie ich behaupten würde, so am meisten Politik gemacht wird, im Bett tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ein großes Ding für mich, seitdem ich lebe und oder seitdem ich pubertär wurde, so. Und ich habe, wie ich mal cocky behaupten würde, immer schon einen recht witzigen Umgang damit gefunden. Also tatsächlich so, wenn meine Homies mich gedisst haben früher, weil ich zu skinny war oder bla bla bla, so, ja, habe ich gute Antworten darauf gehabt, die aber gerade darin waren, so von wegen, ey, ich kann auch nichts dafür, wenn ihr nicht darauf klarkommt, dass ihr, also wenn ihr nicht auf Männlichkeit klarkommt, so, ich bin mad skinny und bla bla bla, aber I'm still getting these hoes.
Ja, also genau, aber Anton, du bist vielleicht auch nochmal gleich, weil die Frage war an euch beide gerichtet.
Ich freut mich sehr, das zu hören, auf jeden Fall, was Neroman gesagt hat. Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich mache ja auch noch nicht so lange Musik und hatte das Bedürfnis aber schon sehr lange und habe aber schon so als Heranwachsender gemerkt, dass ich dem Ideal von Gangster-Rap überhaupt nicht gerecht werde. Also so, weder habe ich mich irgendwie groß geprügelt oder habe Leute eingeschüchtert oder habe, ich weiß nicht, Drogen getickt oder ja, war einfach so der Frauenaufreißer-Typ und so. Und habe schon dadurch, würde ich sagen, das Gefühl gehabt, kann ich da überhaupt stattfinden? Und mir haben genau solche Vorbilder gefehlt, wie es jetzt bei Neroman dann zum Beispiel der Fall ist, wo ich so denke, das wäre nice, wenn ich das als Heranwachsender gehört hätte, dass es das auch gibt. Ich denke mir, das gab es bestimmt schon, aber noch viel nischiger und so, weiß ich nicht, Sekte und was ich alles gehört habe, da fand das einfach nicht so statt. Und ich freue mich über sowas und mache sowas natürlich dann auch in meiner Kunst, jetzt wo ich das Selbstvertrauen habe, mit meiner Mucke rauszugehen und das gut zu finden, wie ich es mache und nicht was nachzueifern so. Und ich finde es aber auch, also ja, mich freut sowas immer. Ich weiß noch, wie ich damals von Frank Ocean, der hatte das so als Textdatei in seinem Blog gepostet und meinte so, es war eigentlich sollte das im Inlay sein, in seiner CD. Und er hat es dann aber halt veröffentlicht. Ich war so, das ist einfach so stark und wichtig und toll und ich finde das super. Auch bei so Bilderbuch zum Beispiel, ne, die machen das ja auch mehr und mehr, habe ich das Gefühl. Da gab es eine Stelle, wo er irgendwie sagt, ich weiß gar nicht, wie es genau ging, aber ich in dir, du in mir, und irgendwie hat er in einem Interview auch mal gesagt, dass er, warum soll er denn in den Songs, nur weil er männlich gelesen ist, immer auch die männliche Perspektive einnehmen? Er kann doch in einem Song auch eine weibliche Perspektive oder eine non-binary Perspektive einnehmen. Und das macht für mich total viel Raum auf, anders zu texten, anders an Musik, an Kunst ranzugehen. Und ich merke, ich brauche schon da Beispiele, die das machen, die sich das trauen. Oder hätte die früher gebraucht, dann hätte ich wahrscheinlich früher angefangen, Mucke zu machen.
Ja, Mann, ist spannend, sehe ich voll. Also für mich war auf jeden Fall Andre 3000.
Ja, Mann, genau das. Ja.
Noch kleiner war. Aber tatsächlich auch, so, ich bin so 1-2 Jahre jünger als Tyler, the Creator, und bin so voll mit dem, also der hat ja auch gemacht, als er 16, 17 war, so, und ich habe das direkt gefeiert wie kaum was anderes. Und habe auch, obwohl am Anfang ja gerade bei Tyler das schon noch ziemlich crazy war und so Over-the-Top-Horror-Type-Shit, habe ich schon sehr, sehr früh einfach an seiner Performance, so an seiner Körperlichkeit, wie er sich bewegt, so wie er, keine Ahnung, wie er Sachen sagt auch, gemerkt, nicht unbedingt jetzt, dass er schwul ist, aber schon, dass das halt ein ganz anderes Ding ist, an das ich mich sau anschließen kann, weil ich schon auch genauso bin, so ähnlich goofy und ähnlich eben mit diesen Problemen umgehen quasi, oder auch mich ähnlich bewegen tatsächlich. Ja, also ja, so diese ganze Art Future Click hat mich voll gerettet auf viele Ebenen, ja. Aber auch auf diese Männlichkeitsebene auf jeden Fall. Und dass Frank dann noch so auch da am Start war und dann eben sich wirklich als erster Dude geoutet hat, so, es war sau geil und wichtig.
Ey, das ist super cool, dass du das sagst. Mir ging es genau ähnlich so. Und ich habe irgendwie dann auch festgestellt, irgendwie ging der Blick dann immer doch nach Amerika. Also Pharrell wäre mir jetzt auch noch eingefallen, der irgendwie einfach auch von allen hart gelesenen, sozusagen harten Dudes irgendwie gefeiert wurde, wo ich so dachte, das ist nice, dass die das schaffen, da mitzuspielen und einfach die fucking coolsten sind. Ja. Und wie früh einfach schon, ne?
Ja, es ist voll faszinierend, euch dabei zuzuhören, denn ich habe irgendwie beim ersten Impuls dabei gedacht, genau, weil du am Anfang von Straßenrap angefangen hast, Anton, dass wenn du Hip-Hop-Sozialisierung in Deutschland, also auch mit Deutschrap, noch vielleicht eine Generation oder anderthalb Generationen davor erlebt hast, dann ist dieses Männerbild gar nicht so hart. Ne? Die 90er Jahre waren eher geprägt von ebenso unsicheren, dann meistens eher Mittelstandskindern, aber mit genauso viel Problemen und nicht nur einer Härte. Die ist über die Jahre in Deutschland in den Rap gekommen und hat damit auch klar das Bild geprägt, das ja heute auch medial immer noch vorherrscht. Und insofern diese Emanzipation davon halt allein deshalb schon gut und wichtig ist in der Entwicklung. Und andersrum, der Gedanke, den ich eben noch hatte, dass bei den Fällen, die ihr beschreibt, es ja dann auch 10 Jahre braucht und da diese berühmte 10-Jahres-Gap zwischen dem, was hier passiert ist und dem, was in den USA passiert, wieder auffällig ist. Wie lange es einfach braucht, bis man hier auch in der Lage ist und bereit ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und Räume dafür schaffen oder sie sich selber zu nehmen. Und genau das finde ich halt, letzter Satz, und das finde ich halt auch so krass gut gerade, so, weil ich immer mich wieder darüber freue, wenn ich da Dinge entdecke, die halt nicht dem Stereotyp entsprechen.
Total. Und wenn das eben in sowas stattfindet wie ja einem Hip-Hop-Stammtisch oder so, sowas würde ich mir halt einfach noch viel mehr wünschen. Das ist nicht so, ich muss da und da suchen, in der Bubble, da findet es statt, sondern ja, das ist halt nice zu merken, wenn, weiß ich nicht, man irgendwie einen Hip-Hop-Stammtisch hört und es geht um, keine Ahnung, das, was weiß ich, zweite Royal TS-Album und währenddessen geht es aber dann um Männlichkeitsbilder und so. Da fängt dann bei mir halt was an, so, wo ich denke, geil, das ist super, dass das so koexistieren kann und es auch andere gibt, die darüber nachdenken und andere, die sich ein anderes Bild wünschen und Kunst machen und so. Das ist perfekt, wenn das alltäglicher wird.
Ja, definitiv. Ich
ja, was du meintest gerade mit den 90s in Deutschland, also als ich die Fragestellung nämlich erstmal gelesen habe, musste ich auch echt so rattern und überlegen, weil für Deutschrap, jetzt spezifisch auf Deutschrap, gab es da für mich oder gibt es bis heute für mich nicht so viele ordentliche Vorbilder diesbezüglich. Aber was mir gerade kommt, weil du es gesagt hast, so auf jeden Fall Freundeskreis, Max Henkel, ja. Ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich heutzutage, aber ich war früher schon ein Riesen.
Same, ich fühle es so sehr. Ich habe schon vorhin überlegt, ob ich ihn nenne als einen.
Dann denk mal drüber nach, was Curse Album lang safe gemacht hat und wo er heute ist. Wie Blumentopf ihre Welt beschrieben haben, die jetzt dann vielleicht nicht unbedingt geschlechterseitig, aber gesellschaftlich, ja, und der Position, wo sie befinden, also mehr Outsider konntest du nicht sein als die, und die haben damit auch eine ganze Generation geprägt. Das aber vollkommen richtig. Ich glaube, dann der entscheidende Aspekt auch noch dieser gesellschaftliche Kontext ist. Und dass selbst, ich formuliere es mal so, Künstler, von denen man heute klar weiß, dass sie eben gleich auf der gleichen Seite stehen, in Anführungsstrichen, ja auch irgendwann in ihrer Rap-Karriere Sprache benutzt haben, die genau konträr zu dem ist, was sie vielleicht auch heute ausdrücken wollen, dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat, ist ja nur wieder ein Beweis dafür, dass es wahrscheinlich gar nicht den Raum gegeben hat, um das heute so, also damals so ausleben zu können, wie man es heute kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und man ein anderes Bewusstsein, oder ich, wenn ich von mir ausgehe, ein anderes Bewusstsein dafür habe. Also ich weiß, dass es damals für mich schon geclasht hat, dass ich einerseits zum Beispiel irgendwie dann den West-Berlin-Track mega krass fand und irgendwie so dachte, okay, und ich verstehe auch irgendwie so, dass dann diese ganze Thematik damals, ne, mit so Mongo-Clique, wir meinen das nicht als Schimpfwort, schwul heißt nur wack und so, und trotzdem hatte ich aber einfach ein komisches Gefühl und ich war tendenziell auf der Seite, Rap zu verteidigen gegenüber dem Establishment so und wollte jetzt auch keinen braven Rap, aber ich habe schon gemerkt, es clasht halt mit meiner Realität, wenn ich das mitschreie, du bist anders als wir, du bist schwul, kapiert, du wirst von der Sekte nicht mal 1% akzeptiert. Ich so dachte, das könnte ich jetzt nicht laut singen vor einem Freund unserer Familie, dem wir gerade helfen, weil er homosexuell ist, in Deutschland ein Visum zu bekommen, um und irgendwie einen Partner zu finden, um hier bleiben zu können. Wo ich so dachte, fuck, das kann irgendwie nicht sein.
Ja, sehr krass. wirklich, ja, ja, du hast vollkommen recht.
Aber wie gesagt, ich muss sagen, ich habe es safe natürlich trotzdem dann mit meinen Kumpels halt mitgebrüllt, weil ich dann irgendwie die Aggressivität, die Power, die Wut voll gespürt habe. Ja, heutzutage lasse ich es dann aus und warte aber auf den Tag oder freue mich umso mehr, wenn diese Energie, diese Power, diese Wut funktionieren kann, ohne solche Beleidigungen oder ja, oder dass man die Richtigen beleidigt. Ich habe nichts gegen Beleidigungen, aber
Sie müssen so, gut gemacht sein.
Ja, genau, sie müssen gut gemacht sein. Und ich glaube, Miri hatte das auch gesagt, mal so, ey, du schreibst da halt an Kunst, so, dann nimm dir ein bisschen mehr Zeit darüber, das ist halt was, was bleibt. So, dann überleg mal ein bisschen genauer und dann findest du schon was, was mindestens genauso dope ist.
Sehr spannend. Ja, wirklich. Ich glaube, am Ende ist dann jeder Aufschrei dazu, und da hast du schon vollkommen recht, muss es an bestimmten Stellen vielleicht auch nochmal mehr thematisiert werden. Aber auch jeder Künstler, der kommt, jeder oder Künstlerin, die kommen und jedes Mal, wenn dann aufs Neue sich jemand verstanden fühlt, einfach ist ein Prozess. Du wirst auch nicht auf der einen Stelle das Männerbild ändern können. Und ich nehme mal das jetzt, ich falls ihr es noch nicht mitgekriegt, aber ich liebe Überleitung. aber möchte ich nämlich meinen Song der Woche ganz kurz mal dabei thematisieren, weil ich mir Hani und seinen alten Kumpan Solo genommen habe. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie er heißt, damit ich jetzt nicht weiß. Ich glaube, Schwarze Raben heißt er.
Schwarze Raben heißt er.
Ja, genau. Und jetzt klassisch gedacht wäre natürlich, wenn du von außen blickst, Hannibal, Frankfurt, Nordweststadt, Straßenrapper, harte Sprache ist per se jetzt erstmal in Kategorie A einzusetzen von denen, die ganz weit weg von der Kategorie Z sind, wo wir uns das wünschen, dass alle gleichberechtigt und sich auch gleich geschützt fühlen. Und das
ja,
ist
ja wobei bei mir das also damit würde ich reingrätschen, weil bei Hannibal für mich genau dieses Bild schon brüchiger wird. Ich finde den extrem humorvollen, lustigen Typ, auch gerade in Interviews und spätestens seit er da auf Twitter rumgeistert, ist es ja.
Und da brauchst du gar nicht reingrätschen, weil das ist genau, ich habe angefangen, weil ich nämlich genau das erklären wollte. Das ist er nämlich nicht und das war er noch nie.
Okay, ich ziehe die Grätsche zurück.
Das war er nämlich noch nie. Ich habe den auch schon sehr viele Jahre, jetzt begleite ich den und natürlich auch noch ein, zwei andere. Und da sind bestimmte Wordings, da sind bestimmte Sprachdinge natürlich da. Ja. Und die werden auch nicht so schnell weggehen. Und da geht auch ein bestimmtes Bild wahrscheinlich nicht so schnell weg. Und das ist vielleicht auch das dann weniger das Bild der Frau, sondern mehr das Bild der eigenen Härte, die du brauchst, damit du in der Gesellschaft, in der du dich befindest, überleben kannst. Aber wenn das heißt, du musst an irgendeiner Stelle im Dunkeln mit einer Bauchtasche und Kapuze hoch am Block stehen, warum du das auch immer machen musst in deinem Leben, dann hast du eine andere Lebensrealität und da ist kein Raum für Schwäche. Die musst du dir finden und die musst du dir suchen und dazu brauchst du im Zweifel auch Hilfe. Und dann aber
auf jeden Fall.
Ja, und im Prozess dann aber zu sehen, wie so jemand wie Hani ist, finde ich, wie kaum ein Zweiter schafft. Haftbefehl auch, noch in groß, aber ich finde, da ist Hani sogar irgendwie, auch wenn er weniger klingt, manchmal noch viel zerbrechlicher und noch viel offener und schmerzhafter.
Das ist voll spannend. Ich finde, ich muss kurz sagen, zugeben, dass Hani ist so tatsächlich einer meiner drei absoluten Lieblings-Deutsch-Rapper. Und gerade eben, weil der so eine sau unmittelbare Art hat zu schreiben, die so super ehrlich und auch meistens sich irgendwie verletzlich macht. Das ist so direkt total, einfach. Man hört so voll, okay, Digga, du könntest das auch gerade einfach sagen. Also so, ich weiß so, wenn du so in der Nordic chillst, dann laberst du einfach so mit deinen Leuten und es halt, es könnte realer nicht sein. Deswegen klatschen seine Punchlines immer so anders. Weil es halt so, okay, Digga, ja.
Ja, spannendes
Ding. Kann ich ja, geht mir genauso. Geht mir genauso. Plus dann auch noch so dieser Frankfurter Slang, der ja eh auch was Weiches hat, so. Das ist, ja, das passt einfach perfekt, finde ich. Und natürlich, also ist es auch ein Privileg sozusagen, dass ich überlegen kann, wie will ich denn meine Kunst besser klingen lassen und so, wenn du halt irgendwie, ja, krassen Hustle hast und irgendwie dann merkst, die Mucke ist eine Chance. Das ist mir schon auch bewusst, ne, dass man da aus einer ganz anderen Situation kommt als jetzt ein Straßenrapper zum Beispiel, safe. Aber eben genau deswegen sollte ich mir oder mir entsprechende Leute halt dann sich mehr Gedanken machen, glaube ich, was man damit rausgibt, wenn man anfängt mit Kunst.
Mhm. Es ist halt wirklich ein spannendes Ding, weil es oftmals wenn man quasi anfängt zu reflektieren, dass er genauso diese Unmittelbarkeit rausnimmt. Und du halt dann zum Beispiel, was du gerade meintest, was Miri vorschlägt, so von wegen, ja, Digga, dann setz dich doch nochmal einfach hin eine Stunde so und dann kriegst du schon was Besseres. Ich glaube nicht, dass es besser sein wird, in Anführungszeichen. Also, oder ja, besser, schlechter ist ja jetzt eh nicht die Kategorie. Ja, aber ja, es wird auf jeden Fall halt so mittelbarer sein. Es wird voll gefiltert sein durch ein Über-Ich am Ende, so davon, wie die Gesellschaft will, dass du einen Text schreibst. So, aber du willst halt schon längst einfach schreiben, keine Ahnung, irgendein Schimpfwort, das Frauen objektifiziert. So. Und es ist ein verrücktes Ding, weil irgendwie steckt da ja schon crazy Produktivität drin, im Sinne von, kein Plan, so, es sind, also ich will es jetzt nicht gutheißen, in keinem Sinne, oder ich will es nicht wirklich gutheißen, nur sagen so, keine Ahnung, die Filme, die wir gucken, gehen meistens um Sex, Drugs, Rock'n'Roll, irgendwie so Intrigen, Mafia-Shit, Gangster-Shit. Also hart gesagt, so Sex und Gewalt und dieses brutale Ding ist scheinbar was sehr Existenzielles im Menschen, wo sehr viele Willen von uns immer wieder hingehen. Und gerade diese Lines sind meistens so die meist rezipierten, oder es sind so die Lines, die halt so blinken in diesen Texten so. Und nicht nur, weil man PC ist und das so kritisiert, sondern als Kind, wie du vorhin meintest, so sind es halt die Lines, die man am meisten mitschreibt. Und wie du auch schon meinst, wir müssen es halt irgendwie schaffen, so das umzulernen, quasi diese Aggressivität, diese Wut mit anderen Worten, die nicht halt Leute dumm diskriminieren, sondern vielleicht gegen die Richtigen gewendet, so. Naja, ja.
Ja, ja, voll.
Also, es ist mega spannend, sich mit euch beiden hier gerade über das Ganze zu unterhalten. Ich bin richtig begeistert von der Folge bisher. Ich hoffe, die Leute da draußen auch. Und es ist ja.
Ich wollte nur noch was sagen, weil wir jetzt auch ganz kurz noch MeToo angeschnitten hatten. Das ist irgendwie auch was, also und Thema Reflexion, was es für mich ja auch so wichtig macht. Also, großen Dank daran, dass es die überhaupt gibt und es endlich öffentlich gemacht wird. Und ich finde, das hört ja nicht dabei auf zu sagen, guck mal, der und der ist ein Rapist und hat einfach, ist Missbrauch gegangen und muss jetzt bestraft werden dafür, auch auf jeden Fall. Aber es geht ja vor allem auch um eben diese Reflexion und am Ende des Tages auch um Selbstreflexion. Wo habe ich mich falsch verhalten? Wo habe ich was gar nicht gepeilt und so? Und das ist ja im Grunde eigentlich eine total große Hilfe, das dahin zu machen, wie wir es haben wollen alle. Und dass es dann aber so eine krasse Reaktion so oft gibt von so, ey, die machen Rap kaputt, wir müssen jetzt Rap verteidigen, das checke ich halt nicht, weil so
jeder wird
doch Fehler eingestehen können.
Ja, die Antwort ist ganz simpel, weil da auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird. Und auf der einen Seite gibt es das große Thema, das auch einfach gesellschaftlich mehr Raum braucht und angesprochen werden muss und damit dann auch Wunden reißen muss. Und das ist auch gut so. Und das gilt jetzt nicht nur für Rap-Szene, das gilt auch gesellschaftlich im Gesamtkontext. Und auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die sich entweder nicht dazu in der Lage fühlen oder halt den Kontext missverstehen und dann aber um den einen Case, um diese eine Sache diskutieren wollen. Das haben wir ja gerade sehr extrem. Und das gilt jetzt nicht nur dafür, das gilt auch für ganz viele andere Themen, die unterschiedlichen Ebenen, auf denen man diskutieren möchte. Und das ist so ein bisschen das, was ich da sehr, sehr schade finde, weil ich bin großer Freund von Dialog. Ich finde es immer am stärksten, wenn man in der Lage ist, gemeinsam Lösungen für das zu finden, was man da vor Ort hat, weil nur dann es auch Dritte weiterbringt, weil ansonsten bin ich genau bei dem gleichen Thema von vorhin. Das ist deine Seite, das ist meine Seite. Stehst du bei mir oder nicht? Okay, dann bin ich ja damit erstmal beruhigt und dann ist alles geklärt. Ja, und das ist ja nie die Lösung, sondern es bringt einen ja nur weiter, wenn wir gemeinsam versuchen, den nächsten Schritt zu machen. So. Und dafür braucht es Typen und Typinnen, gibt es das, die offenlegen und genau da gemeinsam in Anführungsstrichen in die richtige Richtung gehen.
Word. Mic drop.
Ihr könnt euch vorstellen, wie schmerzhaft das ist, dass ich jetzt keine gute Überleitung habe. gebt mir bitte trotzdem mal eure Songs der Woche, die ihr mitgebracht habt. Und am Ende dann Kuba.
Ich am Ende, ne? Habe ich richtig gehört?
Ja, genau. Solche, ja. Ich wollte unseren Gästen mal ein bisschen Raum geben, um hier nochmal jetzt zu flexen mit den Songs, die sie dabei haben.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich habe
Go first.
Ich habe von Talkie Talk und Morten Morgen mitgebracht. Der gute Talkie hat letzten Freitag sein Coach-Tape released, auf dem viele RapperInnen versammelt sind und er hat das produziert. Und der letzte Song davon ist mit Morten, hier auch so ein Berliner, der Bruder von Marvin Gaye. Sau doper Dude, wie ich finde. Und es ist ein doper, ziemlich weibiger, meistens bei Morten ja so Track für einen regnerischen Montagabend.
Schöne Wahl. Wie auch der ganze Release übrigens. Schöne Grüße an Talky Talk an der Stelle.
Morten hat übrigens auch, also ich finde den auch sehr gut, Morten hatte auch so einen krassen Remix mal gemacht von einem Xavier Naidoo-Song, bevor der noch so komplett problematisch war. Und jetzt überlege ich gerade laut, ob man denn einfach den Song noch weiter hören kann, statt Xavier Naidoo, oder ob man den Song dann auch nicht hören sollte, weil den fand ich krass. Wie hieß der denn nochmal, wisst ihr das?
Ich bin gerade schon
frei sein, oder?
Unterwegs.
Ich glaube, Morten frei sein.
Das ist auch bei dem Xavier Naidoo-Thema ein riesengroßes Problem, weil dieser Song eigentlich richtig, richtig stark ist. Aber wenn man mal ehrlich rückblickend ist, dann gibt es auch schon da Situationen, wo man...
Ja, das Song heißt frei sein.
Ja, Mortens Song kann man auf jeden Fall
hören. Okay, dann mehrheitlich darauf geeinigt. Aber das ist nicht dein Song der Woche, oder, Anton?
Nee, gar nicht. Ich wollte jetzt einfach nur Creds geben. Ich fand übrigens auch Nero Mann sehr gut auf dem Talky Talk Album. Richtig geil.
Danke, Mann.
Mein Song war, auch da konnte ich mich ja schwer entscheiden. Ich fand generell, dass das ein sehr guter Freitag war. Ein sehr guter Release-Freitag. Da kam voll viel Gutes. Aber was ich auf jeden Fall direkt gedickt habe, war El Guni, Inferno. Irgendwie die ganze Atmosphäre, ganze Sound fand ich übertrieben nice. Da kommt jetzt Freitag ja auch die Go Green EP, was ich irgendwie auch eine total gute Mischung finde aus irgendwie politisches Statement, trotzdem funny, so wie dieser Typ halt auch ist und einfach auch krass gute Musik. Und der andere Song war von Nala an I'm Good. Die ist aus dem Trio Gaddafi Girls vielleicht bekannt und macht jetzt Solo-Stuff und wie soll ich sagen, Soli R&B ich gehört und dachte so, wow, krass, das finde ich richtig, richtig gut.
Wer genau sind die Gaddafi Girls? Ich weiß es gerade nicht.
Gaddafi Girls war, wie gesagt, Nalan und dann, ich glaube, du Ebo kennt ihr wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Genau, und dann noch ein Producer. Genau, die waren zu dritt und Ebo hat ja jetzt auch viel, oder macht viel Solo. Und jetzt macht die Nalan auch wie mir scheint, ein Solo-Album oder eine EP, das weiß ich gerade nicht.
Nice, ja. Das habe ich gar nicht gehört, jetzt das Nalan-Ding, das muss ich aber auf jeden Fall mal tun, weil ich feiere die voll. Die sind ziemlich dope, alle, finde ich. Also alle drei. Ja, und Guni, auf jeden Fall sau der cute Boy und auch ja sehr passend zu dem Männlichkeitsgame.
Total, da wäre die Überleitung gewesen, Nico.
Guni ist echt voll spannend, weil ich da selbst, als der rauskam damals, genau über dieses Männer, also es ist schon auch, weil der halt so ein weißer, mittelständiger Boy ist, der so lauchig ist halt, aber schon, dass überhaupt mir dieser Begriff Lauch so in den Kopf kommt, ist auf jeden Fall halt richtig so toxisch männliches Problem, einfach weil der halt nicht Gangster genug oder nicht swaggy genug aussah, sondern ja, das halt alles so ein bisschen karikiert hat, was auch ein Problem noch war damals für mich. Es war auch diese Moneyboy-Zeit und es war mir alles so zu klamaukig und ich fand, dass die Leute sich ein bisschen lustig machen, gerade über schwarze Leute auch so. Das fand ich nicht so lustig einfach. Aber es hat schon auch viel einfach, ja, weil El Guni halt ein sehr dürrer, blasser, kleiner, weißer Boy ist, der für mich auf jeden Fall nicht so aussah einfach wie ein Rapstar, so mäßig, was aber nur so einfach dumme männliche Konstruktionen sind. Und es hat bei mir echt Jahre gedauert, auch natürlich, weil er musikalisch dann ein bisschen ernster wurde, aber es hat Jahre gedauert, bis ich da rauskam bei dem. Aber dieser Song ist sehr dope. Ich habe den auch am Freitag gehört. Das Video war ziemlich lustig. Ich habe es nicht so ganz gerafft. Also die ganze Ästhetik, so dieses Weiße und im Wald zu abhängen und es sah alles so ein bisschen nach Werbung aus. Aber es
nach Werbung für was?
Werbung wofür? Mhm. Für AirPods tatsächlich.
Ich hatte das Gefühl, für Sonnenbrillen und für so Gesichtsschmuck. Das wäre so das nächste Ding. Haiti hat diese Nasengrills groß gemacht und jetzt hatte der was um die Augen rum. Also vielleicht geht's da weiter.
Ja, man stimmt.
Crazy. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das bei El Guni noch irgendwie dann in 5 Jahren gar nicht mehr mit einem lustig wirkenden Video gebrochen wird, sondern einfach, oder was heißt in 5 Jahren, vielleicht schon auf seinem nächsten Album oder so. weil da hatte ich immer auch noch das Gefühl, dass es noch so ein bisschen diesen Humor und so hat und so irgendwie so, weiß ich nicht, so 80s und Werbedinger so anzitiert und dachte mir, für mich als Fan brauchst du es gar nicht. Könntest genau so einen Song auch mit einem todesernst gemeinten Video machen.
Es ist halt auch ein bisschen diese Internet-Ästhetik einfach,
habe ich so gemacht, ja, klar.
Also, was immer halt so ein bisschen ironisch wirkt, weil es halt so Sachen zitiert. Aber ich finde es mittlerweile zumindest nicht mehr so verarschend, so Rap-verarschend, sondern einfach halt diese Internet-Ästhetik, was er wahrscheinlich von vornherein wollte, aber ich habe es falsch verstanden. So.
Ja.
Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Schönes
Video. Ja, es ist mega gut, macht richtig Bock auf, dass der Sommer nicht endet.
Ich glaube,
das kannst du nicht verhindern.
Lifehack.
Einmal noch der Vollständigkeit halber mein Release der Woche. Das kam nämlich von Sampa, R&B-Sänger aus Aachen, zumindest aus dem Aachener Umfeld. Liebe Grüße an dieser Stelle an Peter. Ja, ein sehr, sehr nicer R&B-Song, wie schon gesagt. Das Ding hat auch ein Colors-Video bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr Colors ahnt. Wahrscheinlich schon. Wenn ihr Colors nicht ahnt, dann habt ihr auf jeden Fall was verpasst. War für mich ein sehr, sehr schöner Song und hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass R&B auf Deutsch auch funktionieren kann. Ich bin gespannt.
Ja, ich fand's auch. Ich hab's mir angeguckt. Ich hab's in der Liste gesehen. Hab's mir direkt angeguckt. Kannte es vorher nicht. Fand ich sehr nice. Und hat mich von der Art her so ein bisschen, ich meine, es ist jetzt vielleicht blöd, das zu vergleichen. Ich mache es jetzt einfach mal auf die Gefahr hin.
<Zu schnell. lacht>
genau. Mich an Black erinnert, also Six Luck geschrieben. Mhm. Und zwar jetzt nicht weil beide POC sind, sondern irgendwie von der Attitüde, mit der er am Mic steht, von wie er seine Stimme leise benutzt und aber auch nicht so überperformt. Fand ich voll spannend, also werde ich mir auf jeden Fall mehr reinziehen.
Ja, geil, lustig, dass du den vielleicht ziehst. Ich bin sehr, sehr großer Black-Fan, ist mir noch nicht aufgefallen. Same. Aber same. Macht auf jeden Fall Sinn, wobei ich nicht sagen würde, dass man direkt wieder Amis mit Deutschen vergleichen muss.
Nein, natürlich nicht. Aber
safe. Beide sehr gut.
Also vom Song her jetzt auch gar nicht, aber so von der Ästhetik her hatte ich das Gefühl, das ist eine ähnliche Welt. Und ey, ganz ehrlich, ich meine, solange man eben nicht Deutschrap ist fresher denn je mäßig den Song 1:1 killt, lass dich doch inspirieren davon, ist doch nice.
Safe.
Das ist doch auch immer noch Hip-Hop und das ist immer noch das Schönste daran, dass dadurch immer wieder neue Interpretationen entstehen.
Ja,
das ist. Meine Bauchschmerzen habe ich halt immer nur, wenn ich nach drei Zeilen merke.
Es gibt eine Grenze.
Ja, das ist jetzt so eine schwimmende emotionale Grenze, glaube ich, dafür, die jeder.
Aber was merkst du nach drei Zeilen, wenn du was merkst?
Okay, ja, ich kenne das Original, Junge, willst du mich verarschen? Und ich bin nicht so deep in der Musik wie ihr beide zum Beispiel. So, ist das dein verdammter Ernst? So, ja, okay. Ja, ich habe ein bisschen eine französische Playlist in den letzten. Ich weiß, das ist so, das stört mich einfach. Aber dann sind wir auch wieder bei. Das maße ich mir nicht an, weil ich keine Allheilung über alles habe, ob das bei jedem stimmt. Und wahrscheinlich mag ich auch Songs, wo du mir auch sagen kannst, ich meine, ehrlicherweise 90er Jahre Soul Samples und der Boom Bap, mit dem ich groß geworden bin, boah, auch sehr oft einfach nur ein bisschen was runtergelegt und ist genau das gleiche Sample. Kann man sagen, ob das jetzt was Ähnliches ist. Aber es ist trotzdem noch was anderes heute für mich vom Gefühl. Und deshalb mache ich da auf die Tür zu und ziemlich schnell auch.
Ja, aber bezüglich Sampling kann man da ja sogar den Kreis schließen zu unserem Thema ganz am Anfang, weil das muss man Kanye wirklich zugute halten, dass der halt immer krasse Sachen findet, die dann einfach wirklich nochmal irgendwie hitten und Leute die Melodien geben, die noch gar nicht kannten vielleicht, nicht?
Ja.
Das ist schon krass.
Meine Hausaufgabe, die ich heute gekriegt habe und meine lieben Gäste, da müsst ihr jetzt noch mit durch, weil ihr das noch einmal mit durchhören müsst, aber ihr gebt ja am Ende welche, deswegen ist eine, die so ein bisschen auf fast alle Themen passt, die wir heute besprochen haben. Da können wir über Männlichkeit reden, da können wir aber auch über Klassiker reden, über wahrscheinlich nicht über Dinge verändert, aber zumindest der, über den er viel gerappt hat. Das war The Game. Und Doctor's Advocate ist der Song, den ich gekriegt habe. Kurz in die Runde gefragt, ist der euch ein Begriff? Wisst ihr ungefähr? Also
auf jeden Fall.
Ja. Natürlich.
Wollte ich jetzt sicher gehen.
Also okay. Der Game-Fan, als ich klein war, auch tatsächlich.
Ja, ich habe so viel gehört.
Ey, es ist krass. Ich hab den hier gehört, House of Club, und ich habe sofort so ein Flashback bekommen und habe mir jetzt vorgenommen, heute Abend, ich will eigentlich Donda hören, aber irgendwie habe ich mehr Bock darauf, mich nochmal durch die alte Game-Diskografie durchzuhören, weil ich so viel Bock drauf gehabt hatte, weil das hat so viel Spaß gemacht. Das gleichnamiger Song vom Album von 2006. Und das war mir alles mal gar nicht so bewusst, aber das hat die liebe Redaktion mit mir hier notiert, und das gibt dem Song noch eine andere Note. Ist der erste Release nach der Trennung von Aftermath. Und da auf dem Song gibt es ganz viel, wo Game quasi Dre erzählt, dass er, wenn er sich ihm in dem Rücken zukehrt, dass es nicht gegen ihn ist, aber er ist ein Man and sometimes a man do what he gotta do. Etc. pp. Redet dann aber sehr viel darüber, dass er like a father to him ist. Und das hat mich insgesamt so ein bisschen zu einem Game-Bild gebracht. Und diesen Effekt hatte ich ja schon in der letzten Sendung, hab's angekündigt. Die Theorie dahinter, dass er quasi ein so in sich zerrissener Typ ist, der auch von seinem Umfeld so krass zu dem geprägt wurde, was er ist. Das finde ich halt, das kannst du an seiner Mucke so krass absehen. Also auf der einen Seite ein starker Künstler, mitten im Ghetto und auch dort so wenig Emotionen wahrscheinlich wie möglich zeigend, und auf der anderen Seite über die Musik transportiert mit Vaterfigur Dr. Dre, für den er wahrscheinlich alles gemacht hätte. Und in seiner Musikkarriere hatte ich das Gefühl, sehr oft so Projektionsflächen dafür brauchte, um zu erklären und auch zu legitimieren, was er macht und wie er es macht. Und am Ende trotzdem ein sehr, sehr, zumindest in seiner Hochphase, ein sehr, sehr krasser Charakter. Wahrscheinlich mehr Charakter als Künstler, würde ich sagen. Über die Jahre, jetzt in den letzten Jahren, mich ein bisschen verloren, inklusive der immer shadyeren Geschichten drumherum mit verkauften Insta-Stories war es, glaube ich, ne? Oder irgendwie so, aber so dreckiges Business mit Fans machen und sowas.
Alles. Ich glaube, er hat tatsächlich ein paar Features verkauft. Ja. Für ganz, ganz wenig Geld, habe ich mal gelesen.
Ja, genau. Also da, auch wahrscheinlich am Ende war der Tresor dann auch irgendwann leer, weil du kommst nicht aus der Welt raus, in der du drin steckst, wenn du auch die ganze Zeit darüber rappst. Aber a man sometimes need to do what he gotta do. Und trotzdem, oder gerade deswegen, war die Hausaufgabe sehr, sehr geil. Ich habe sie von Ulysse bekommen und hatte irgendwie einen coolen Flashback, weil ich, und da kann ich Martin zitieren. Hier, Martin, das ist mein Kameramann, mit dem ich seit, Martin Baxman, mit dem ich seit über 10 Jahren.
Jetzt bin ich gespannt.
Über 10 Jahren alles mache. Der hat alles gefilmt, was ich gemacht habe. Der hat irgendwann mal so einen Satz gesagt, den ich sehr gut fand. Er wird mich hassen dafür, dass ich das jetzt öffentliche. Aber bei manchen Künstlern ist es vielleicht auch ganz gut, wenn sie dieses eine Album gemacht haben, weil dann haben sie vielleicht auch noch ein zweites. Dann haben sie aber etwas für dagelassen. Das bleibt meilensteinig. Und dann ist aber auch gut. Und genauso halte ich das mit ihm. aber war sehr glücklich über die Hausaufgabe und ein sehr, sehr starker Song. Auch sehr emotional am Ende des Tages. Denn er erklärt hier im Prinzip, warum er sich von Dr. Dre trennen muss. Und also ich glaube, wenn es weitergegangen wäre, hätte er noch geweint.
Weint ja auch fast in dem Song. Also da hat ja eine sehr fast gebrochene Stimme. Und es ist voll witzig, dass du das damals nicht mitbekommen hast, weil für mich war das damals voll das, mir fällt gerade erst auf, inwiefern das auch extrem mit dem Männlichkeitsbild und diesem ganzen Ding zu tun hat. Für mich war das damals richtig nervig und schwach einfach von The Game, dass er sein ganzes zweites Album so aufbaut auf seinem Daddy, der ihn verlassen hat, und darauf, dass er halt jetzt nicht mehr, und da sind so viele Tracks, auch wirklich seitdem jeder zweite, dritte Track, auch immer noch heutzutage so, erwähnt einmal Dre in den 16, er muss einfach einmal Dre erwähnen, weil sein ganzes Ding ist scheinbar darauf.
Stimmt,
und
ja.
Also ich habe tatsächlich damals zum einen nicht gerafft, wie stark verletzlich das quasi ist, so, und wie gerade aus seiner Gangsterposition krass das ist, so anzukommen, und dachte wirklich einfach so, ey Digga, bau doch mal deine eigene Legacy, mach doch deinen eigenen Mythos, so, warum hängst du so hart an Dres Schwanz, so mäßig, du wirst ja selbst crazy dope, mach halt deinen Shit, so, ja, ich fand es einfach schwach und wirklich unmännlich quasi, und ich dachte wirklich so, Digga, sei halt ein Mann, so, komm da auch klar, mach deinen Scheiß und sei dope, was los?
Ja, stark.
Ja.
Ich habe auch The Game echt gehört. Und es, interessanterweise ist mir jetzt auch nochmal, weil wir halt beim Thema Männlichkeit sind oder Heteronormativität, ist mir auch gekommen. Ist zwar nicht dasselbe Album, aber The Documentary 2005, Hate It or Love It, kommt doch 50 Cent rein mit Coming Up, I was confused, my mama kissing a girl.
Ja, genau.
So, und das war so zu einer Zeit, wo ich jetzt nicht todesviel gecheckt habe, was auf Englisch, was alles gerappt wurde, aber ich war so, Moment mal. Hä, rappt der gerade, dass seine Mutter mit einer Frau zusammen ist? Ist es der 50 Cent, der so mega gangstermäßig ist? Und dann dachte ich so, das ist ja komplett stark, dass er das einfach so droppt, 2005. Ja, dass krass, sie halt gay krass, oder ja, queer halt oder bi ist und so. Und das, aber es wurde auch nie thematisiert, ne? Was eigentlich ja ein Ideal ist, aber
das ist ja auch ideelle Welt. So Lesbianism ist ja nicht, dass er sagt, my daddy kissing a boy. Das wäre hart.
True.
Das hätte er nicht gemacht.
Das wäre was anderes gewesen.
Ja. Ja, aber mich hat es sozusagen auch schon rausgeholt, weil so, oh, krass ein anderes Bild, als ich sonst so kenne, aus der Musik oder aus der Rap oder aus der Vorbilderwelt. So fand ich auch stark.
Ja, auf jeden.
Und dann aber leider irgendwann nur noch festgestellt, dass er irgendwie nur noch Videos von ihm gibt, wie er eine Wodkaflasche äxt bei Konzerten, ne? Das war irgendwie dann so sein Skill. Rappen war dann nicht mehr so, aber eher Wodka. Aber wer weiß, ey, auch da gibt es wahrscheinlich wieder einen Turning Point. Ich habe früher auch über Amy Winehouse, war ich so, guck mal, kennt ihr das Video, wie sie da krass besoffen auf dem Festival ist? Und dann habe ich irgendwann die Doku gesehen, Amy, und war so, ach du Scheiße, ich war einer von den Trotteln, der diese Videos geguckt hat und dachte, guck mal, sie ist voll besoffen. Und dann kriegt man the bigger picture und ist so, oh Gott. Mhm. Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie du zu deiner Hausaufgabe bekommst mit diesen Ausführungen, Kuba.
Ja, schwierig, da eine Brücke zu schlagen, ne?
Ja.
Meine Hausaufgabe war Brooklyn Zoo von Old Dirty Bastard, ehemaliges Wu-Tang-Member, und starb 2004 im Alter von nur 35 Jahren, viel zu früh. Brooklyn Zoo. Erschien im Februar 1995, war auch ODBs erste Solo-Single. Tatsächlich haben wir im Zuge der Recherche herausgefunden, dass es zwei Musikvideos gibt. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht Aktien drin habt, aber wir haben auf jeden Fall zwei Musikvideos gefunden.
Ich habe keins davon gedreht, so viel kann ich dir erzählen.
Genau, und Teile des ersten Parts stammen aus einem alten ODB-Freestyle. Die Hook ist auch eine Anlehnung an eine Line von ODB auf Protect Your Neck. In der Hook sagt er nämlich, Shame on you when you step through the old dirty bastard, Brooklyn Zoo. Für mich war das tatsächlich wieder einmal eine ziemlich große Hip-Hop-Zeitreise, denn mit ODB habe ich mich auch noch nicht so viel beschäftigt, aber es war ein sehr nicer Song auf einem sehr nicen Beat, und tatsächlich ist mir in dem Zuge aufgefallen, dass ODB anders rappt als andere Leute in diesem Alter, oder nicht in diesem Alter, aus dieser Zeit, denn ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber er betont spielt extrem krass mit Betonungen, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich glaube auch, habe auch nachgelesen, dass er auf jeden Fall einer der heißeren Leute beim Wu-Tang Clan war, und war eine gute Hausaufgabe auf jeden Fall.
Die Videoversion, die zweite, ist übrigens entstanden, weil die erste ein bisschen inhaltliche Probleme hatte und deshalb
inhaltliche Probleme
er ausgetauscht werden musste. Also so viel weiß ich noch.
Gerade erst auch, Kuba, kriegst du immer die Songs von vor 2006, damit du ein bisschen Hip-Hop Oldschool-Knowledge bekommst, genau. Und Ico kriegt die neuen, damit er nicht einrostet.
Ja, quasi so. Weil die Leute ja auch der Meinung sind, ich höre nur Musik, die also 1900 anfängt.
Okay. Ja, und ich habe auf jeden Fall noch einiges nachzuholen.
Was ich nicht tue, aber da kommen halt, ich bin halt von bis, ne, ich auch manchmal die kleinsten, also ich mag ja so Sachen mit 3247 Klicks und so, das finde ich immer spannend.
Okay. Dann hören wir meine Musik.
hab ich. Aber war bisher noch nicht Hausaufgabe von mir. Das ist die Frage musst du dir mal stellen. Warum mir das ja noch keiner vorgestellt hat. Das ist nämlich das Problem hier an der Stelle. Aber ich muss dir auch dazu sagen, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, guckt bitte An American Saga auf Amazon Prime, glaube ich, da auf Sony Action oder AXN, wie der Sender heißt. Gibt's die Wu-Tang-Doku, zweite Staffel kommt jetzt, erste Staffel, letzte Folge ist genau dieser im Moment, wo nämlich quasi also Old Dirty Bastard als Charakter quasi gezeichnet wird und dann das erste Mal im Studio ist und mit dieser Stimme so spielt. Und das hat den einfach damals, also einfach der war der krasseste, also neben Busta Rhymes waren das die beiden Freaks, die einfach herausgestochen sind, weil sie anders waren als alle anderen. Und er hat auch nur ein paar wirkliche Songs, glaube ich, weil der, glaube ich, auch zu crazy war und auch zu früh gestorben ist, aber dieser hier ist einfach ein All-Time-Classic, sage ich für jeden, der damit groß geworden ist.
sein Style hat halt keinen Vater, deswegen ist er Old Dirty Bastard. Also an Huber, in case you didn't know.
Das habe ich heute schon gelesen.
Siehste. Aber sehr, auch sehr schöne Hausaufgaben. Jetzt, die Messlatte ist jetzt da, ne? Also Leute, wir brauchen eine von vor 2005, eine von nach 2005. Ich bin gespannt.
Ich habe dir schon einen gegeben, der komplett wahnsinnig ist. Ich höre auf jeden Fall auch die Sendung danach, nur um zu sehen, wie du auf den reagierst.
Okay. dann sag Bescheid, was kriege ich als Hausaufgabe?
Achso, jetzt, ja, gerne. Yamei Online heißt das Girl. Die, ich weiß nicht, ich habe die noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob man die ob es die zu sehen gibt oder ob die einfach so ein Internetcharakter ist. Ich glaube eher so Letzteres. Und die macht sehr hyperpoppigen Rap. Ich würde es noch nicht mal wirklich Rap nennen, aber es ist schon so da einzuordnen im weitesten Sinne. Ist ein sehr spannender Track. Baby My Phone heißt der Track von Yamei Online.
Den google ich jetzt direkt mal nebenbei. Sagt mir auf jeden Fall überhaupt gar nichts.
Weil er kurz in den Chat, wie sie geschrieben wird.
Baby My Phone war der Song?
Ja, genau.
Baby My Phone.
Da bin ich mal gespannt.
Ich mag schon die Farben. Eieiei, okay. Vielen Dank für die Hausaufgabe. Ich freue mich jetzt schon auf den einen Hörer mehr nächste Woche. Anton, du warst für Kuba oder was?
Ja, wahrscheinlich, ne? Ich musste gucken, von wann der Song ist, aber er ist genau von 2005. Also das geht dann noch, oder?
Das geht.
Das ist unsere Grauzone, die wir zulassen.
Also Frankfurt-Patriotismus muss sein, deswegen habe ich mich für Tone Reimroboter entschieden von dem Album Zukunftsmusik. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber ja, das ist so. Ey, und ich habe nochmal das Video geguckt. Lohnt sich auch. Und das Geile ist, der Song, der geht eigentlich nach, wenn er heute entstanden wäre, wäre er 2,45 zu Ende und dann fängt er wieder an und gibt es einfach noch ein Part dazu. Das ist echt richtig schön. Ja.
Ja, ja, krass, Alter. Aber da mach mal deine Hausaufgaben zu Tone. Das finde ich ganz gut und wichtig. Dass,
ey, und wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, da fällt mir auch wieder ein, ich habe damals noch ein Interview dazu gelesen, wo er meinte, auch wieder das Thema Männlichkeit, weil er ist krankmäßig definiert, muskulös. Er ist halt natürlich der Reimroboter, da muss er dann auch sein, auf seinem Cover. Und er meinte aber, dass er so irgendwie die letzte Woche nur noch Wasser getrunken hat oder halt irgendwie fast gar nichts mehr gegessen hat, um für sein Cover perfekt auszusehen. ob man das heute noch machen würde, weiß ich nicht.
Oh, da, Dicky, aber hundertprozentig. Das passiert, glaube ich, gefühlt in jedem, hochrechnen, 5., 6., 7. Jugendzimmer nach dem Fitnessprogramm, das von einer bekannten Influencer in quasi vorgelebt wird, um dann auf den Instagram-Fotos genauso auszusehen wie die Vorbilder. Hundertprozentig.
Aber fürs Albumcover meine ich. Aber dann war vielleicht auch da einfach, dann war Ton Vorreiter, weil er es öffentlich gemacht hat.
Genau.
Dann hat das wieder offenbart, immerhin.
Vielleicht sind Instagram-Posts nicht auch alle wie kleine Albumcover eigentlich? Jede Woche, jeden Tag eine Single? Naja. Ey, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war mir wirklich eine Freude. Ich fand, wir haben auch
danke
sehr
für
viel
die Einladung. Hier.
Ja, danke.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Bist du zufrieden, Kuba? Mit deiner.
Sowieso.
Sehr gut.
Sowieso.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit zwei Hörern mehr, hoffe ich, die dann nächste Woche sich die Hausaufgaben anhören. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zur nächsten Folge vom Backspin Stammtisch. Und ciao.
Ciao.
Tschüssi.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich hab im Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Ich bin Stammtischphasen, denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin.